Wir stehen Epheser 6, Vers 12. Ja, Vers 13. Vers 13, 12 hatten wir letztes Mal besprochen. Vers 13. Der Apostel Paulus hat letztes Mal davon, sprachen wir letztes Mal drüber, davon geredet, dass der Christ im Moment seiner Bekehrung einen großen Gegner bekommt, nämlich die Mächte Finsternis und Teufel. Und da sagt er nun Vers 13, um des Willen ergreift den Harnisch Gottes. Panoplia. Pan heißt alles und Oplia heißt die Rüstung. Die Ganzrüstung, die volle Ausrüstung. Harnisch ist viel zu wenig, zumal ich gar nicht weiß, was ein Harnisch ist. Wir übersetzen besser die volle, ganze Ausrüstung. Sehen Sie, wenn ein Soldat heute ein Gewehr hat und Koppel und was braucht er? Und hat keine Gasmaske, ist er dumm dran, nicht? Dann fehlt etwas. Na, ich weiß nicht, was diese modernen Soldaten mit der Atomausrüstung überhaupt zu quatschen. Da komme ich gleich noch drauf. Er braucht ein Schwert, er braucht ein Schild, er braucht einen Spieß. Nehmt die ganze Ausrüstung, sagt der Apostel Paulus, ich erkläre es gleich. Auf dass ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten, das Feld behalten möget. Das ist gewissermaßen die Überschrift. Nicht wahr? Erinnern, ich lese das andere gleich weiter. Erinnern sich, letztes Mal sprachen wir drüber, dass es tatsächlich einen Teufel gibt. Dass er ein großes Interesse hat, uns zu trennen von Jesus. Das ist Menschen von heute lächerlich. Ihm tut der Teufel ja auch nichts, der gehört ihm ja. Aber im Moment einer klaren Entscheidung für Jesus weiß man sofort, dass man in neues Lager getreten ist und Teufel zum Feind hat. Und da sagt der Apostel Paulus nun, du musst eine Ganzwaffenrüstung haben. Du musst aufpassen, dass dir nicht in einem Stück fehlt. Und er zählt nun im Folgenden diese ganzen Waffenrüstung auf und wir werden sie besprechen. Und dabei kontrollieren habe ich das alles. Ich möchte im Moment nur stehen bleiben bei dem Wort, dass ihr an dem bösen Tage Widerstand tun könnt und das Feld behalten könnt. Nicht, da haben sich die Ausleger den Kopf drüber zerbrochen, was soll das denn heißen, an dem bösen Tag. Ich will Ihnen sagen, was meine Meinung ist. Ich glaube, es sind nicht alle unsere Tage gleich. Es sind nicht alle Tage unseres Lebens gleich, sondern es gibt Tage besonderer Anfechtung. Tage, wo sich unsere Existenz auf einmal ganz plötzlich entscheidet. Lassen Sie mich zwei Beispiele sagen. Im Alten Testament wird erzählt, wie der junge Mann Josef aus seinem Elternhaus gerissen wird, als Sklave nach Ägypten verkauft wird, in das Haus des reichen Herrn Potiphar kommt, doch ein großes Vertrauen gewinnt und schließlich also über alles gesetzt wird. Er ist noch Sklave, aber im Grunde ist er ein ganz vornehmer Mann. Und da geschieht es, dass die junge Frau des Herrn Potiphar, so steht in der Bibel, ihr Augen auf ihn wirft. Sie langweilte sich. Sie hatte nichts zu tun, für alles hatte sie Sklaven. Hat ja nicht wie heute die Hausfrauen so einen Haushalt zu versorgen, sondern es gab für alle Sklaven. Was wir heute zu wenig haben, nämlich so Raumgehilfen, nannten sie so schön, wie Raumpflegerin, das hatten die zu viel. Heißt das so, Raumpflegerin? Wundervoll. Dr. Rau, das gibt es auch noch später. Ja. Und das gab es damals zu viel, die Frau hat sich gelangweilt, wirft ihre Augen auf den Josef. Ein junger Mann, ein schöner Mann, sehr eleganter junger Mann wahrscheinlich, sehr gepflegter junger Mann, sie wirft ihre Augen auf ihn. Und dann kommt die Stunde, wo, nachdem der Josef getan hat, wenn er es gar nicht sieht, wo sie ihn einfach brutal festhält und schamlos sagt, schlafe bei mir. Sehen Sie, in dem Augenblick entschied sich das ganze Schicksal des Josef. Ich stelle mir einen Augenblick vor, er ging auf das Ansuchen dieser Frau ein. Das lag ja furchtbar nah. Denn erstens ist das im Heidentum, auch im christlichen Heidentum, das wir heute haben, gang und gäbe, der Ehebruch. Wer denkt sich da was dabei? Die Liebe ist eine Himmelsmacht, nicht? Kann man nichts gegen machen. Und dann bitte ich sie, ihr war Sklave, sie war die Frau seines Herrn. Von dem Augenblick ab wird er wahrscheinlich ein sehr gutes und sehr bequemes Leben gehabt haben, sehr lustiges, wie sie amüsiert haben miteinander über den Herrn Potiphar, dem sie Hörner aufgesetzt haben, nicht? Und wir wüssten heute nichts mehr von ihm. Und Gott wüsste auch nichts von ihm. In diesem bösen Tage, wo alles auf der Kippe stand, hat der junge Josef zu sagen, ich kann nicht. Gott sieht mich nämlich an. Wie sollte ich so groß Übel tun, wie der Gott sündigen? Ich kann nicht. Das brachte ihn die größte Ungelegenheiten, aber schließlich wurde er Vizekönig in Ägypten. Und wir wissen von ihm. Und wir wissen, dass Gott ihn zu fantastischem Segen gesetzt hat. Ich hoffe, Sie kennen die Geschichte von Potiphar, von Josef, nicht? Da entschied sich in 5 Minuten, wie in Zeit und Ewigkeit der Weg des Josef weiterging. Das war der böse Tag, wo der Teufel alles auf eine Karte setzte. Auf eine Karte. Es sind nicht alle Tage gleich. Sondern es gibt böse Tage. 3 Jahre lang ist der Petrus mit dem Herrn Jesus gegangen. Es war eine innige Liebe hin und her. Und das war so, dass der Petrus wirklich am grünen Osterabend sagen konnte, Herr Jesus, undenkbar, dass ich dich verlasse. Ich könnte es allen zutrauen, aber und wenn all dich verlassen, ich nicht. Ich nicht. Das war ja gar nicht leichtsinnig gesprochen. So war das Verhältnis von Petrus seinem Heiland. Und dann kommt, der böse Tag hat 24 Stunden, die Nacht gehört dazu, kommt jene Nacht, wo er plötzlich so enttäuscht ist, weil Jesus sich gefangen nehmen lässt. Und dann er so verlassen in den Kriegsknechten sitzt und dann Mark kommt und sagt, eine Raumpflegerin kommt und sagt, und sagt, du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Nicht, wo sie plötzlich auf ihn eindringen, du gehörst wohl dazu. Und ihn einmal so eine Panik packt, dass er verleugnet. Schrecklich, dass er sich verschwört, den habe ich überhaupt noch nie gesehen. Dass aus diesem wackeren Mann ein notorischer Lügner wird. Der so frech lügt, dass einem die Haare, soweit man sie hat, zu Berge stehen. Der böse Tag, ne? Es sind nicht alle Tage gleich. Es gibt Tage, wo immer viel auf der Kippe steht, oft alles auf der Kippe steht. In unserem Leben. Ich denke mir, so ein böser Tag war die Stunde, als zum ersten Mal die Schriftgelehrten und Pharisäer den Judas gefragt haben, ob er wohl bereit wäre, mal mit ihnen zu sprechen. Und das endigt mit Selbstmord, nicht? Sie kennen die Geschichte. Aber der böse Tag war der Tag, wo die Nachricht kam, bitte kommen Sie mal, besuchen uns mal, wir haben was zu verhandeln. Hier war nichts zu verhandeln, hier war nur zu bekennen, aber er verhandelt. Wenn Sie mal die Bibel hineinsehen, dann werden Sie sehen, wie fast all diese Gottesmänner, David, was war das für ein böser Tag, sein Heer ist im Krieg und er ist zu Hause. Was hat er zu Hause verloren? Und dann diese Frau da sieht. Wir kennen die bösen Tage. Ein böser Tag war für den Propheten Elia, der wie ein Held gekämpft hatte für die Ehre Gottes auf dem Berge Karmel. Im Glauben hat er Feuer vom Himmel geholt. Und dann auf einmal trifft ihn am nächsten Tag die Nachricht, dass der König Ahab und namens seine Königin Isabel völlig unbeeinflusst davon sind, völlig unbeeindruckt. Und die Isabel schickt ihm Nachricht, ich werde dich jetzt auch umbringen, wie du die Baalspriester hingerichtet hast. Jetzt ist Schluss mit der Geduld. Da kam der böse Tag. Da verliert er die Nerven, lässt alles im Stich und flieht in die Wüste und sagt, Herr, es ist genug, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mache nicht mehr. Es sind nicht alle Tage gleich. Es gibt Tage, an denen, dass ich es mal so ausdrücke, Gott dem Teufel gleichsam Raum lässt, uns anzugreifen. Mit einer bestimmten Versuchung, mit einer Anfechtung, mit einem Zweifel. Die ist nicht immer gleich groß, diese Entscheidungen. Bei Elia war es schlimm, er floh dann vor seinem Dienst und ist dann doch wieder zurechtgekommen. Bei Judas ging es um alles. Es gibt böse Tage auch in unserem Leben. Und es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich tue es nicht, aber es wäre ganz gut, wenn ich eine Minute Pause machte und wir erinnerten uns mal an die bösen Tage unseres Lebens. Nicht böse Tage in dem Sinn, dass wir da Zahnschmerzen hatten oder sonst was, sondern wo Gott gleichsam den Teufel Raum ließ, uns anzugreifen. Und sagt Paulus, Mensch, da muss in der vollen Waffenrüstung stehen. Das ist ein ernstes Wort. Christenstand ist kein Kinderspiel. Ich weiß gar nicht, wie die Kirche hingekriegt hat, der Bevölkerung beizubringen, Christentum ist für kleine Kinder und alte Frauen. Als ich Pastor wurde, war das Erste, dass mein Vorgänger mir eine Liste in die Hand drückt und sagt, hier sind alte Leute, die musst du besuchen. Ich sage, wieso? Können die nicht mehr laufen? Ja, laufen können die schon. Ich sage, lass doch in die Kirche kommen. Ich will mal Männer besuchen. Das ist nicht Sitte. Und im Übrigen haben wir einen Kindergarten. Der muss sich drum kümmern. Verstehen Sie, das war das Erste und Eins, was mir in die Hand gedrückt wurde, Leute über 70 und Kindergarten. Nee? Wo so die ganze Verharmlosung des Evangeliums deutlich wird. Und das Volk hat ja dann darauf geantwortet, wo sind denn unsere Kirche Männer zwischen 30 und 50? Wir können sie, glaube ich, hier noch zählen. Soll ich mal fragen? Männer zwischen 30 und 50, darf ich mal bitten? Tun Sie mal Männer zwischen 30 und 50 die Hand hoch. Nicht? Es ist ja erstaunlich, dass hier ein Dutzend sind, nicht? Dies ist eine Schuld der Kirche, sage ich ganz offen. Das Evangelium verharmlost hat. Ganz gewiss gehört zum Evangelium, weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich noch immerhin und ihr Kindlein, komme doch alle nicht. Das gehört zum Evangelium dazu. Und es gehört dem Evangelium dazu, ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Ich werde jetzt selber alt und bin sehr froh, dass das eine besondere Botschaft für alte Leute ist. Ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Aber dies ist eigentlich Evangelium. Jesus errettet von der Hölle. Ich habe gestern ein kleines Erlebnis gehabt. Da habe ich im Studio in Düsseldorf ein paar Rundfunkansprachen gehalten für den Südwestdeutschen Rundfunk. Wie ich da reinkam, da waren in dem Senderaum, in dem Sprechraum noch Handwerker beschäftigt. Nein, die wurden nur rausgeschmissen, gehen sie nebenan. Und ist das so, wenn sie da sitzen, sie da vor dem Mikrofon, da ist eine große Glasscheibe, dahinter sind die Maschinen, das ist nicht ja völlig ohne jeden Laut sein, das Ding. Und dann sah ich diese Handwerker da, die wussten noch nicht recht, eine Stunde war ich beschäftigt und drei Ansprachen, die meisten gingen weg und da war so ein Innenarchitekt, der setzte sich da so hin und holte eine Zigarette und eine Tasse Kaffee und dann fing er an zu sprechen, gibt es eine Hölle? Das war das erste Thema, gibt es eine Hölle? Gibt es eine Hölle? Ja, sag ich, gibt eine Hölle. Ich werde draußen im anderen Raum, da kommt die Stimme durch, die hören das, nicht? War mir so interessant, wie auf einmal dieser Mann da, war es vielleicht so ein Mann um 35, 40, auf einmal seine Zigarette weglegte und zuhörte. Ich sah das nur durch die Glasscheibe durch. Und mir war es vorher so unangenehm, dass ich keinen Hörer hatte. Ich kann so schlecht reden, wenn da keiner, da ist der am Zuhören. Einmal hatte ich einen Hörer, trotzdem es ja indirekt ging, weil ich große Scheibe zwischen, nicht, weil ich eingeschlossen in dem Raum. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich habe einen Hörer, der hört zu. Da sag ich, und dann kommt das Geschrei der Leute, wie kann Gott Leute in die Hölle kommen lassen? Dann nickt er, das hat er gedacht die ganze Zeit. Dann sagt er, Gott will das ja gar nicht. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und darum schickt er seinen Sohn. Und darum rufe ich sie auf, dass sie Jesus mit Ernst suchen. Der errettet von der Hölle. Von der Hölle. War so interessant, wie der Mann eine geschlagene Stunde weiter zugehört. Ich habe noch selten, ich wünschte mir in allen Gottesdiensten so gespannte Hörer wie den Menschen. Und da habe ich gedacht, das biblische Evangelium ist uns so fremd im Grunde. Wissen Sie, Hölle, nicht? Da kommt keine Zeit mehr vor. So eine Hölle von Korea oder so. Aber richtige Hölle kommt ja gar nichts vor. Aber in dem Augenblick, wo es verkündigt wird, und dass Jesus von der Hölle errettet wird, horchen wir uns doch an. Das Evangelium ist eine ganz, ganz große, harte Sache. Eine furchtbar ernstzunehmende Sache. Und darum sagt Paulus, ich vergleiche einen Christen nicht mit einem alten Omeken, der mal die Tränen abtrocknet, oder mit einem kleinen Kindchen, das aber so ein bisschen, sondern mit einem Krieger, der in der vollen Rüstung dasteht. Das ist ein Christ, der in der vollen Rüstung dasteht. Wir verstehen, da ja Frauen auch Christen sind und alte Leute auch und kleine Kinder auch sein können, dass hier bildlich gesprochen wird. Und dann sage ich Ihnen noch einmal, wenn wir jetzt die einzelnen Stücke der Rüstung ansehen, die einzelnen Stücke der Rüstung, dann achten wir auf diese Mahnung des Paulus, sieh zu, dass du die ganze hast, dass dir nicht eins der Stücke fehlt. Ich muss allerdings noch eine Vorausbemerkung machen. Das ist sehr, ich habe heute einmal gemerkt, dass es sehr schwer ist, über diesen Text zu reden. Als ich zum allerersten Mal einen Jugendgottesdienst halten musste, als junger Hilfsprediger in Bielefeld, fragte mich der Pfarrer, worüber wollen Sie reden? Dann habe ich gesagt, Epheser 6 natürlich, so steht und angetan und so. Inzwischen sind also 35 oder 40 Jahre vergangen. Fantastisch. Und heute saß ich vor dem Text und dachte, es ist sehr schwer, darüber zu sprechen. Erstens ist schwer, darüber zu sprechen, weil wir ja gar nicht mehr so eine Waffenrüstung haben. Das passt ja in die heutige Kriegsatmosphäre gar nicht mehr rein. Schon das, wo die exerzieren, ist ja schon überholt, nicht? Glauben Sie, dass ein Flakkommandeur ernsthaft glaubt, dass er noch mit Bum Bum einen Flieger da oben runterholt? Der müsste ja doof sein, wenn er daran glaubte, nicht? Können Sie einen Krei ruhig erzählen in der Kaserne, glaube ich ihm nicht. Vielmehr sind diese ganzen Waffen überholt, nicht? Das ist also sehr schwierig. Bei Luther heißt es, zieht an den Krebs Gottes. Der Krebs, das war also ein Panzer, ein Brustpanzer. Nicht? Wir haben in neueren Bibelübersetzungen schon wenigstens den Panzer, den Brustpanzer. Aber in meiner Jugend trugen die Kürassiere noch einen Brustpanzer. Der war aber mehr zum Wienern und zur Dekoration da, als sonst was gescheit. Es ist uns so fremd, alles was hier genannt wird. Das ist die erste Schwierigkeit. Aber die noch größere Schwierigkeit ist einfach die, dass die Welt sich so verändert hat, dass wir Stellung nehmen müssen zum Krieg, meine Freunde. Wir können dieses, mit uns wehren, einfach nicht mehr mitmachen. Sie müssen als Christen Stellung nehmen zum Krieg. Und ich als alter Offizier sage Ihnen, ich kann heute nur 100% Pazifist sein. Und zu allem Nein sagen, was Aufrüstung heißt. Ich von mir aus. Ich sage nicht, dass das die einzig mögliche Stellung ist. Aber ich sage Ihnen, ich wäre ein Schub, wenn ich es nicht täte, dass ich zu der Überzeugung gekommen bin, dass nachdem so eine Entwicklung gekommen ist, mir nur noch Nein sagen können. Meine Überzeugung. Aber Sie können sich nicht drücken mit ein paar nationalen Gefühlen von Ihren Großmüttern, muss doch ein mannhaftes Volk sein und sich wehren. Es ist ein Manöver gemacht worden in Norddeutschland im letzten Herbst von amerikanischen Truppen und Deutschen. Da hat man festgestellt, dass wir im besten Falle 4 Tage Feind aufhalten und dabei die Städte Neumünster, Schleswig, Kiel 100%ig umkommen. Das ist unsere Möglichkeit der Verteidigung. Da müssen Sie Stellung nehmen. Verzeihen Sie diese kleine Abkürzung, diese kleine Abschweifung, wollte ich sagen. Abkürzung ist nicht richtig. Und von dieser meiner Stellung her ist mir schwer, den Christen nun so als Soldaten zu schildern. Mir persönlich ist es schwer. Aber da ist mir aufgefallen, dass Paulus mittendrin sagt, ihr seid gestiefelt zu treiben das Evangelium des Friedens. Es ist nicht nur Frieden mit Gott, sondern des Friedens. Und da macht er ganz deutlich, lieben Leute, ich rede hier wirklich bildlich. Er hat wohl oft, wenn er durch die Welt reiste, die römischen Legionäre gesehen. Und die haben ihn imponiert. Das waren Kerle. Das waren Kerle. Wissen Sie das doch? Als man in Pompeji Ausgrabungen machte, man den römischen Wachposten fand, wie er stehen musste. Der hat den glühenden Aschenregen über sie ergehen lassen, ohne einen Fluchtversuch, ja ohne sich nur zu bewegen. Man blieb auf Posten, bis die glühende Asche einem zugedeckt hatte. Das sagt nicht. So steht nun, hat der Paulus da geschrieben. So steht nun. Und solche und ähnliche Gedanken haben den Paulus sicher bewogen, als er den römischen Soldaten, dem Christen in seinem geistlichen Kampf als Vorbild hinstellt. Und nun sehen wir die einzelnen Waffen an. Ich lese. So steht nun umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, an den Beinen gestiefelt als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle Folgen feines Bösewichts. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Lassen Sie mich jetzt nicht das einfach so der Reihe nach auslegen, sondern lassen Sie mich von meinen kleinen Schwierigkeiten sprechen. Sehen Sie, wenn ich hätte jetzt reden sollen, was zum Schluss gesagt werden muss gegen die Anläufe des Teufels, da hätte ich, genau wie Billy Graham gesagt, erstens, lest die Bibel. Zweitens, führen Gebetsleben. Drittens, halte Gemeinschaft. Das ist merkwürdig, dass das bei Paulus ganz anders kommt. Das verblüfft mich, nicht? Dass er anfängt, sei umgürtet mit Wahrheit. Hat mich toll gepackt. Und jetzt helfe mir Gott, dass ich Ihnen das richtig auslegen kann. Paulus hat bestimmt weniger an das Koppel gedacht, das jeder Soldat heute trägt, nicht so ein Koppel. Daran dürfen Sie nicht denken. Sondern das griechische Wort, das hier steht, ist eigentlich noch gar nicht so im militärischen Bereich. Sehen Sie, im Morgenland trägt man lose Gewänder, eine Tunika und darüber einfach ein großes Gewand und Tuch, das man rumschlägt. Und wenn einer jetzt auf Wanderung geht, dann fasst er dieses Gewand, das bis zu den Füßen reicht, hoch bis zum Knien und bindet alles fest mit einem Gürtel. Als Volk Israel auswanderte aus Ägypten, da sagt der Herr ihnen, sie sollen gegürtet sein zur Wanderung. Das ist hier gemeint. Und der Herr Jesus sagt mal, lasst eure Lenden umgürtet sein. Ich habe mir das immer so klar gemacht, wenn ich einen Talar anhabe sonntags, da bin ich sehr gefährdet, dass man überall hängen bleibt im losen Ding, nicht? Wo ihr was rausruft, patsch, da hänge ich und reiße es auf, letzten Sonntag erst wieder. Die arme Frau Pipe hat immer was zu flicken an dem Ding. Ich denke, manchmal sollte der Lara auch mit so einem Gürtel machen, dass er mir so schlabbert. Und sagt Paulus, ihr müsst beweglich sein, ihr dürft nicht so hängen bleiben. Und darum müsst ihr den Gurt der Wahrheit. Sehen Sie, da wäre ich nicht drauf gekommen. Da merke ich, dass hier der Heilige Geist spricht. Dass er damit anfängt, mit dem Gurt der Wahrheit. Was heißt das jetzt? Während ich noch rumschlug damit, kommt ein junger Mann zu mir und sagt, ich muss Sie mal was fragen. Ich bin jetzt so lange im Weiglerhaus und ich habe jetzt manchmal sehr große Anfechtungen und Zweifel. Ja, sag ich, pack mal aus. Da sagt er, manchmal packt mich die Angst, ob ich das alles bloß von ihm suggeriert bekommen habe oder mir selber einsuggeriert habe und dass da in Wirklichkeit gar nichts ist. Können Sie verstehen, den jungen Mann? Nicht? Kann man doch verstehen. Dass vielleicht alles, nur das Ganze eingebildet ist. Und da habe ich gesagt, sieh, darum sagt der Apostel Paulus, du musst zuerst dastehen mit dem Gurt der Wahrheit. Das heißt, du kannst gar nicht weitermachen, wenn das Evangelium nicht aufgegangen ist, also die Wahrheit. Ein Glaube, den ich annehme, weil meine Großmutter gläubig war und mich traktiert hat damit, der kann lange standhalten, aber in der letzten Probe nicht. Sondern es hält nur stand, wenn mir die Augen aufgegangen sind. Es ist Wahrheit, dass Gott lebt. Jesus ist wirklich Weg, Wahrheit und Leben. Jesus sagt, wer, hat er mal gesagt von Pilatus, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Solange es gibt Leute, die sagen, das kann ich nicht erkennen, das muss ich einfach glauben. Da haben sie Vorstellung, ich mache die Augen zu und glaube. Das ist genau, als wenn ich Auto fahren komme, ich kriege eine Sache, dann nehme ich die Hände vom Steuer, mache die Augen zu, vielleicht geht's gut. Nicht? So kann ich nicht Auto fahren, so kann ich nicht glauben. Genau das Gegenteil. Glauben heißt, dass ich auf den Sohn Gottes stoße und innerlich überführt werde, ist die Wahrheit. Dass er mich überführt von mir selber und meiner Schuld. Das ist wahr, Sünder. Dass ich überführt werde, er hat für mich gelitten, das ist wahr. Drücke ich es deutlich aus, mache ich es, versteht? Das kann ich mir nicht einbilden, da kann ich die Augen zumachen, einfach glauben, sondern das ist eine Entdeckung der Wahrheit. Und wo das Evangelium nicht als Wahrheit entdeckt wird, kann der Glaube nicht standhalten. Ich bin da sehr froh, dass das der Paulus als erstes nennt, weil es uns auf was sehr Wichtiges führt. Sehen Sie, als der Krieg zu Ende war, da bin ich am nächsten Tag losgezogen, und habe festgestellt, dass in Bergerhausen ein Saal erhalten ist und dass da gar kein Pastor dazugehört, ein Kirchsaal. Und da habe ich meine Familie hingesetzt und wir haben Zettel geschrieben, am Sonntag predigt Pastor Busch um 9:30 in dem Saal in der Weserstraße. Und da habe ich das überall angenagelt, an Bäumen und so. Da war sofort alles randvoll, war schön, damals kamen die Leute. Und vor einem Bäckerladen der Renninghauser Straße stand eine Schlange. Und da bin ich in den Bäckerladen und sage, Frau Bäckermeister, kann ich das anschnagen bei Ihnen draußen? Und da sagt sie, ja. Und da war die Jalousie so halb runter, so kaputt. Und da konnte man es mit Reißnägeln festmachen. Und da stieg ich da an dem Fenster hoch und nagel das an. Und da fing die Schlange an, sich zu ringeln und las, was da gab. Sonntag Gottesdienst. Da müssen Sie denken, wer die Zeit miterlebt hat, wo so auch nichts mehr gab und alles kaputt, Sonntag. Und da brüllt ein Mann ganz mit rotem Gesicht mich an. Geht die Verdummung schon wieder los? Und da habe ich laut gelacht und auf die Trümmer gezeigt und gesagt, na, ich meine, die Verdummung konnte doch gar nicht weiter getrieben werden, als sie getrieben ist. Er hat ja so dumm gemacht worden, wie kein Volk in der Welt dumm gemacht werden kann. Jetzt kann höchstens noch eine Erleuchtung erfolgen. Und das soll erfolgen. Und dann habe ich ihnen eine Rede gehalten und gesagt, Evangelium ist nicht Propaganda, Leute dumm machen. Kirchen können vielleicht Leute dumm machen, will ich gar nicht abstreiten. Aber das Evangelium ist nicht eine Sache verdummter Leute, sondern dass blinde Menschen, die alle an dummen Parolen gefolgt sind, die Wahrheit erkennen. Doch sehr interessant der Satz, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und wie heißt da? Sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Evangelium, Glauben, ist Wahrheitserkenntnis. Ich möchte Sie fragen, sind Sie so zum Glauben gekommen, dass Sie die Wahrheit erkannt haben? Oder sind Sie bei Billy Graham nach vorne gegangen, weil er so ein schöner Mann ist?
Seine Augen. Da wurde eine Frau gefragt, die war nach vorne gekommen. Warum sitzt nach vorne? Sagt, seine Augen sind so schön. Tatsächlich, nicht? Das ist nicht Wahrheitserkenntnis, Sie verstehen, ne? Die wäre bereit gewesen, alles anzunehmen, der schönen blauen Augen wird. Ich muss die Frage stellen, ist ihr gläubig werden oder wo Sie jetzt gerade stehen, so dass Ihnen Augen für die Wahrheit aufgingen? Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und nun sagt der Paulus, ihr müsst so mit solchem Glauben gebürtet sein, in der Wahrheit stehen. Ein Glaube, der mir aufgeredet ist, den ich unter dem Einfluss eines überzeugenden Menschen angenommen habe, der fällt am bösen Tage ab. Der fällt am bösen Tage ab. Ich, vielleicht meint er noch mehr, wenn er sagt, wir müssen den Gurt der Wahrheit umtun. Das heißt dann auch in der Wahrheit wandeln. Als ich darüber nachdachte, habe ich gedacht, wie viel hat doch jeder Mensch in seinem Leben zu verbergen? Zu verbergen. Das dürfen die Kollegen nicht wissen und das wäre mir unangenehm, wenn sie Nachbarn mitrichten und das möchte ich eigentlich nicht, dass mein Mann oder meine Frau das wüsste. Verstehen Sie, wir haben doch dauernd was zu kaschieren und ein bisschen zu schwindeln und zurechtzubiegen. In der Wahrheit wandeln, dass immer alles aufgedeckt ist, das ist eine große Sache. Im Licht wandeln. So können wir am bösen Tage stehen. Das ist das Erste von der Waffenrüstung. Umgürtet mit Wahrheit. Und nun kommt das Nächste. Es ist schrecklich, wie die Zeit umgeht. Das denkt der Erste reden, denkt der Zweite reden und denkt jeder. Aber wir haben da noch viele Dienstage. Es ist ja nicht gesagt, dass ich heute fertig werden muss. Sehen Sie, jetzt kommen ein paar Sachen, bei denen ich dachte. Die sind ja eigentlich im Grunde all dasselbe. Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Hier ist die Gerechtigkeit vor Gott gemeint. Nachher heißt, ich soll den Schild des Glaubens nehmen. Nun, wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Ist das nicht schon dasselbe? Und dann heißt in Vers 17, und nehmt den Helm des Heils. Ist meine Gerechtigkeit nicht mein Heil? Ist das nicht jedes Mal dasselbe? Sehen Sie, ich habe in meinem Leben das Wort ausgelegt und bin dann einfach treu und brav und doof und stur so Wort für Wort nachgegangen. Aber hier in diesem erlauchten und intelligenten Kreise, der zur Förderung der geistlichen Erkenntnis dient, wage ich das nicht. Ich habe mal gesagt, ich will es hier immer so machen, dass das, was mir selber ein bisschen Not macht beim Wort Gottes, was ich schlecht verstehe, dass ich das auch nicht so hinlege. Nicht? Ist das nicht dasselbe? Helm des Heils, Schild des Glaubens, Panzer der Gerechtigkeit. Allerdings, meine Freunde, es ist im Grunde immer vom selben die Rede, nämlich vom Kreuz Jesu Christi. Und als ich darüber nachdachte, wurde mir deutlich, dies möchte Paulus in immer neuen Beleuchtungen zeigen. Drücke ich so aus. So wie ich das Kreuz Jesu für mich anwenden muss, damit es zur Waffe wird. Wie ich das Kreuz Jesu anwenden muss, verstehen Sie, damit es zur Waffe wird. Erstens als Panzer der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, ich erkläre es gleich nochmal, ist das, was Gott einem Sünder, der umkehrt, schenkt. Mir ist die Gerechtigkeit vor Gott einfach geschenkt worden, da kann ich nichts dazu tun. Und dieses Geschenk muss ich antun, dass der Teufel mich nicht verwunden kann. Der stürmt an, der sei im Moment, Gott hat mich gerecht gesprochen. Am jüngsten Tag wird der Teufel so ein dickes Buch bringen mit meinen Sünden. Da habe ich den Panzer und sage, rührt mich gar nicht an. Ich bin völlig gerecht vor Gott. Durch Jesus sterben. Ich habe einen alten Onkel gehabt, der ist im Sterben noch mal so schrecklich angefochten worden, da hat der Teufel alle seine Sünden vorgehalten. Da habe ich Angst vor. Da will ich jetzt schon sagen, da will ich den Panzer der Gerechtigkeit anziehen, der Teufel alle meine Sünden von frühester Jugend aufzählt. Ihre sind mehr als Haare auf meinem Haupt, sagt David. Bei mir wird das ja verhältnismäßig einfach nicht. Wenn der Teufel mir die alle vorhält, dann will ich jetzt schon einen Panzer der Gerechtigkeit antun und sagen, rührt mich nicht, er hat mich gerecht gemacht. Wer will verdammen Christus her, der gestorben ist, auch ja viel mehr, der aufrecht ist. Nun, wir sind gerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Verstehen Sie? Das ist also das Geschenk dargestellt, das Geschenk, das wir kriegen. Nehmt den Schild des Glaubens. Da ist davon die Rede, wie ich diese Gerechtigkeit jetzt anwende, um mich damit zu verteidigen. Ich war im Panzer, der sitzt auf meiner Brust, da war nichts dran, das so kriegt die Gerechtigkeit geschenkt. Schild bewegt man. Die Römer hatten so ein Rundschild. Nicht? Das hat mich immer furchtbar interessiert als Jungen, die römische Bewaffnung. Ich bin groß geworden im Schatten der Saalburg. Das ist eine alte römische Burg, die man im Taunus ausgegraben hat, die man wieder aufgebaut hat. Und hat all die Waffen ausgegraben. Das ist wahnsinnig interessant. Was haben wir als Jungs dann Römer gemimt? Die hatten so ein Rundschild. Da hat so ein römischer Legionär, der konnte damit arbeiten, wenn die schossen nicht. Und die ganz schwer bewaffneten, die hatten ganz große Schilde, weil man mannsgroße Dinger. Da konnte man sich förmlich dahinter stellen, nicht? Und wenn von der Seite kam, wurde das Schild da gehalten. Das heißt, den bewege ich nun. Mir ist Gerechtigkeit geschenkt worden. Das kann ich nur einfach sagen wie ein Orthodoxer, ich bin gerecht vor Gott, sondern das muss ich anwenden. Wie ein Schild. Wie ein Schild. Herr Jesus, du bist mir also alles. Ein Schild, bitte lesen Sie, den ich gebrauche, um die feurigen Pfeile des Bösewichts, der Teufel wird ja Bösewicht genannt, schöner Ausdruck, zu löschen. Die feurigen Pfeile des Teufels. Sehen Sie, wenn ich vom Schild des Glaubens rede, könnte ich jetzt stundenlang davon reden, wie wir glauben dürfen in allen Nöten unseres Lebens. Nicht? In allen Nöten. Ich habe eine schwierige Aufgabe, Herr Jesus, mach du das nicht und so. Ich darf in allem glauben. Aber hier ist von feurigen Pfeilen die Rede. Und da ist nicht nur so ein Allerweltsglaube gemacht. Was sind die feurigen Pfeile Satans? Die feurigen Pfeile des Teufels. Ich möchte am liebsten Sie nach Hause und ich gebe Ihnen, schade, dass ich Lehrer bin, es sind so viele da, aber ich bin das nicht, ein Lehrer hat es gut. Da würde ich sagen, schreiben Sie mir zu Hause mal auf den Zettel, nicht mehr als 5 Sätze, was sind die feurigen Pfeile des Teufels? Paulus spricht von den Schlägen Satans, von Angriffen, aber es sind die feurigen Pfeile. Jetzt spreche ich mal von dem, was nach meiner Erfahrung und nach meiner seelsorgerlichen Erfahrung die feurigen Pfeile des Bösewichts sind. Feurige Pfeile kriegt überhaupt bloß ein wiedergeborener Christ. Ein bekehrter Christ. Man ist Jesu Eigentum geworden und freut sich im Herrn Jesus und lebt nur mit ihm, hat einen neuen Anfang gemacht. Und dann geschieht es eines Tages, dass man auf irgendeinem Gebiet eine Niederlage erlebt. Eine ganz schimpfliche Niederlage. Man hatte gemeint, das hat man nun hinter sich. Und dann erlebt man eine Niederlage. Ich dachte, ich wäre nicht mehr jähzornig, und dann falle ich aus allen Pantinen. Und blamiere mich um mein Heiland bis dort hinaus. Oder es geschieht irgendein Fall mit einer dunklen Sünde. Und dann kommt die Verzweiflung. Mein Glaube war bloß Einbildung. Jetzt habe ich die Geduld Jesu auf zu harte Proben gestellt. Jetzt ist es auf. Sehen Sie, ich glaube, das sind die feurigen Pfeile. Dass der Teufel wartet, bis er ein Kind Gottes wirklich treffen kann. Wo man nichts dagegen sagen kann. Nichts dagegen sagen kann, als er hat mich aber erkauft. Und ich bin doch sein Eigentum. Und wenn es ihm gefallen hat, so ein räudiges Schaf seiner Herde zu tun, dann ist das seine Sache. Und ich will gern sagen, dass ich euer Schaf bin, aber bei seiner Herde. Ich glaube seinem Kreuz, dass ich erkauft bin. Ich glaube seinem Wort, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, du bist mein. Ich glaube ihm unter allen Umständen. Damit lösche ich den folgenden Fall aus. Ich weiß nicht, ob ich es richtig auslege, aber ich kann mir nicht denken, dass es feurigere Pfeile geben könnte, als dass der Teufel einem Kinde Gottes, das gefallen ist, seine Sünde vorhält und sagt, sieh, mit dir ist es nichts. Mit dir ist es nichts. Und man kann nur sagen, recht hast du. Und nun dem den Glauben entgegensetzen. Aber ich bin doch erkannt. Und ich bin sein Eigentum. Und sein Blut steht mir heute so zur Verfügung, zur Reinigung, wie am Tage meiner Bekehrung. Sie können mir sagen, das gibt sichere Christen. Gott sei Dank gibt das sichere Christen. Gott sei Dank. Schildrecht gebrauchen gab sichere Soldaten. Und das dritte, Panzer ist das eine geschenkliche Rechtigkeit, die habe ich an den Panzer, das ist unbeweglich. Das Schild, nun gebrauche ich das, diese Erlösung im Kreuze Jesu. Und nun kommt noch der Helm des Heils. Der Helm des Heils. Ich weiß nicht, ob ich es richtig auslege. Es ist ja, das Heil ist in Jesus Christus gegeben, der Gott meines Heils, nicht? Und jetzt will ich versuchen, das, was die dritte Seite gewissermaßen, derselben Sache. Sehen Sie, ich habe überlegt, was ist der Helm eigentlich? Heute so ein Stahlhelm, der ist ja zum Schutz da, aber gegen Atombomben wird kein Stahlhelm, nicht? Und ich habe in diesem Krieg auch gefunden, ich habe viele Helme gesehen, wo nach Infanterieschuss durchging und Granatsplitter. Aber die alten Helme in alter Zeit waren kaum zum Schutz da. Die waren mehr zur Verzierung. Den Männern hat ein Gockelhahn immer eingeleuchtet mit seinen schönen Dingen da. Und so haben die Generäle früher Helme gehabt mit Federbüschen drauf und so. Kommt es heute ein bisschen komisch vor, nicht? Aber wir finden, dass wir auch ohne das ganz nett sind. Denken Sie, das war wie der Helm war früher wie so ein Feldzeichen. Also ich weiß, so in meiner Jugend, da hatten die Ulamen andere Helme als die Kürassiere und als die Infanterie. Die Artillerie, die hatten Bommel, die Infanterie eine Spitze, die Ulamen, die hatten so einen Teller da oben, so einen Pferd, hatte jeder andere Helme. Das war wie, beinahe wie die Fahne, man erkannte sie an ihrem Helm. Und es war schon bei den Römern. Ich habe römische Helme gewesen, die waren unglaublich verziert. Und die Römer haben also diese Federbüsche in besonderer Weise gekonnt. Die haben so steile, große Füße gehabt. Napoleon hat sie später nochmal imitiert, nicht? Auf ihren Helmen. Das war wie ein Feldzeichen. Da blitzen Helme, wissen Sie, da blitzen Helme. Und ich glaube, dass Paulus daran denkt. Ihr müsst das Heil wie ein Feldzeichen mit euch tragen. Man muss euch daran erkennen, dass ihr Leute seid, den Heil widerfahren ist. Nicht? Seid dann so ein Soldat mit so einem Helm und so einem Bommel, der kam da an, nicht? Der sagt, entschuldigen, darf ich mal so, und der marschierte rein. Seid doch nicht so arme Typen. Sind wir doch. Entschuldigen Sie, ich bin Christ, das ist nicht ganz rückständig, meinen Sie nur, aber entschuldigen Sie vielmals, so nicht, sondern mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, die nicht wert. Es wisse, wer es wissen kann, ich bin des Heilands untertan. Soldat, lass dein Helm sehen. So, nicht? Lass dein Helm sehen. Und damit sind wir ganz nah bei dem nächsten, nämlich bei den Beinschienen. In Vers 15, da steht zum Soldaten, zu der Ausrüstung, gehört an den Bein gestiefelt, als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens. Dass ich mal so sage, stellen Sie sich mal vor, Alarm in so einem Feldlager der Römer, Alarm, die Germanen kommen an. Wenn die jetzt alle erst in Filzpantoffeln gewesen wären, hätten sie ihre Schuhe erst anziehen müssen, dann war der Krieg schon verloren. Nicht? Die Wachkompanie, die war gestiefelt. Und wenn der Feind kommt, da stehen sie schon da. Und so sagt der Paulus, mir ganz kurz sagen, ihr müsst bereit sein zum Bekenntnis. Ihr müsst bereit sein zum Zeugnis. Jederzeit. Da müsst ihr nicht erst Schuhe anziehen. Ich erlebe es immer wieder, dass Leute an ihrer Arbeitsstelle plötzlich an ihrem Glauben gefragt werden und dann als einzige Antwort sagen, ja, entschuldigen Sie, ich kann auch nicht so antworten, am besten reden Sie mit Pastor Busch drüber. Dann kommen Sie zu mir, können Sie den nicht mal besuchen. Deswegen, warum haben Sie denn nicht Zeug nicht abgelegt? Ja, wissen Sie, ich könnte nur fortfahren, ich habe Filzpantoffel angehabt und nicht gestiefelt, nicht? Das sehen Sie, nicht gestiefelt. Also es kann schon sein, dass einer sagt, du musst dich mal sehen, soll ich mich kümmern, das meine ich nicht. Sondern so, dass man selber kein Zeugnis hat und anderen vorschieben muss. Das meine ich. Paulus sagt, zum Krieger gehört, dass du dir das Evangelium so klar bist, dass du Zeugnis ablegen kannst. Das ist gar nicht einfach. So alarmbereit sein. Denn erinnern Sie sich mal an die Stunden, wo von uns ein Zeugnis gefordert wurde. Es kam immer überraschend. Es gab immer den Moment, wo man eigentlich gar nicht mit gerechnet hat. Ich meine, es gibt Leute, die überfallen jeden mit einer kleinen Predigt. Das ist lästig manchmal, nicht? Das ist vielleicht gar nicht gut. Nämlich sage ich meinen Jungs auf, wenn sie ihren Chef bekehren sollen. Ich sage, den bekehrt jetzt nächstes Mal durch eine gute Arbeit, die er liefert, nicht? Und halt der nicht eine Predigt, das ist nicht nötig. Aber es gibt Augenblicke, wo wir spüren, jetzt soll ich ein Zeugnis ablegen. Mir ist der Erbarmung widerfahren und ich krieg's nicht hin, weil ich in Filzpantoffeln stecke. Ihr Christen müsst jederzeit bereit sein zur Verantwortung, sagt Paulus mal an anderer Stelle, bereit zur Verantwortung gegen den, der Rechenschaft vor euch fordert. Und jetzt lasst mich noch das Letzte eben sagen. Nehmt das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Ein Soldat ohne Säbel ist nichts. Also gar im letzten Krieg, wo ein Säbel ja wirklich nichts mehr bedeutet, trugen wir Offiziere einen Degen. Man äppelte uns aus, es stände drauf, du sollst nicht töten, nicht? Das wollten wir uns drauf gravieren lassen, weil man wirklich nie mehr brauchte. So, wer hat denn noch so mit Säbel gefochten? Aber das Schwert gehört zum Soldaten. Das kann man sich anders vorstellen. Und wahrscheinlich noch im Atomzeitalter wird der Soldat ein Seitengewehr mit sich rumschleppen, höchst überflüssigerweise. Da ist das Bewusstsein dahinter, dass also das Schwert den Soldaten macht. Nun, den geistlichen Soldaten macht das Schwert. Sagt Paulus, du musst ein Schwert haben, das ist Gottes Wort. Heute hatte ich ein Gespräch mit einem anderen jungen Mann, der sagt, ich habe ein bisschen Schwierigkeit in meiner Abteilung. Ich sage den Jungs, ihr müsst die Bibel lesen. Da sagen sie, muss, wer kann mich denn zwingen? Herr Pastor, muss ich Ihnen das nicht sagen, ihr müsst die Bibel lesen? Da habe ich gesagt, streich mal das Wort muss aus deinem Wörterbuch. Paulus sagt, wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Es wäre sehr gut, wenn ihr ein bisschen weniger das Wort muss brauchtet. Sag's ihnen mal so. Glaubst du an Jesus? Ja. Siehst du, dann ist ein Leben in dir neu entstanden. Und jedes Leben braucht Nahrung. So habe ich ihm das erklärt. Ein kleines Kind schreit nach der Flasche und das innere Leben braucht auch Nahrung, sonst stirbt es einfach ab und das ist die Bibel, nicht? Und so ist die Bibel im Anfang unseres Glaubenslebens einfach die notwendige Nahrung. Und solange Sie nicht selbstständig die Bibel lesen, wird es nichts mit Ihnen, ne? Wird es nichts. Sie müssen das nicht, Sie können es auch lassen. Aber Sie dürfen es. Ich war ein kleines Baby, das nach der Milch schreit. Da muss eine Flasche trinken. Da dachte ich, du Zeug, ich möchte gern, nicht? Ich hungere danach. Und wenn einer im Glauben einen Anfang gemacht hat, dann hungert er nach der Flasche des Wortes Gottes, nach der lauteren Milch, steht mal in der Bibel. Dann hungert er danach und wird sie mit Wonne lesen. Fangen Sie im Johannesevangelium an. Bitte tun Sie mir den Gefallen. Morgens eine Viertelstunde Stille. Eine Viertelstunde Stille, alle abgestellt. Die Viertelstunde rentiert sich. Ein halbes Kapitel im Johannesevangelium und drüber beten. Aber wenn Sie nun wirklich über dieser Milchflasche stark geworden sind, dann werden Sie also zum Soldaten. Und dann wird das Wort Gottes auf einmal aus einer Milchbulle zu einem Schwert. Nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Der Herr Jesus hat uns vorgemacht, wie man das, wie man das Schwert gebraucht, als der Teufel ihm gegenüberstand. Lassen Sie mich zum Schluss dies sagen. Ich kann das Wort Gottes nur als Schwert benutzen, wenn ich es als Gottes Wort nehme. Ich muss nicht, habe ich jetzt erzählt von Billy Graham? Lassen Sie mich nochmal eben sagen. Billy Graham hat erzählt, wie ich von der Universität kam, sagt er, da hatte ich so viel von Kritik über die Bibel gehört, dass ich unsicher wurde. Und wenn ich predigte, merkte ich, die Leute, die nehmen mir das gar nicht ab. Ich war ja selber unsicher, was gilt nun, was gilt nicht. Und dann, sagt er, entschloss ich mich eines Tages zu einem Gehorsamsschritt. Ich kniete nieder und sagte, Herr, ich will jetzt die ganze Bibel von 1. Mose 1 bis Offenbarung, so und so 22, als dein Wort annehmen. Und da sagt er, Sie können mir sagen, das heißt den Intellekt opfern. Nein, von der Stunde ab fühlte ich, dass Gottes Wort ein Schwert, wirklich, dass Gottes Wort ein Schwert in meiner Hand wurde. Ein Schwert in meiner Hand wurde. Die Waffe der Christenheit ist ein Schwert. Auf der letzten Synode in Godesberg, vorige Woche, war eine interessante Diskussion, dass da die katholische evangelische Kirche immer eingeladen werden zu Einweihungen von Brücken, sogar zur Einweihung eines Schwimmbeckens, eines Leerschwimmbeckens. Und dann kommt doch Kardinal Frings und macht da einen großen Zauber und spritzt da geweihtes Wasser in das Leerschwimmbecken rein. Nicht? Und das macht einen tollen Eindruck. Und dann kommt der arme Präses und der hat kein Weihwasser. Und da hat man verabredet, dass man beiderseits jetzt auf Zeremonien verzichtet und bloß rede. Das geht ja nicht, der eine da eine tolle Sache macht, der andere der nicht. Aber die katholische Kirche hält sich an dieses Versprechen nicht, sondern sie fängt jedes Mal wieder an mit irgendeinem Kram. Und da war eine große Diskussion auf der Synode, was macht man denn da? Und da habe ich mich geärgert, dass ich nicht dabei war. Das einzige Mal, dass ich nicht auf der Synode dabei war. Einmal geärgert, dass ich nicht dabei war. Sonst gehe ich nicht gerne auf sowas. Dann hätte ich gesagt, liebe Leute, wir als evangelische Kirche haben kein Weihwasser und keine Monstranz und gar nichts derartiges. Aber wir haben ein Schwert des Wortes Gottes. Das Wort, das wir zu sagen haben, ist ja nicht bloß ein Wort, sondern wir Sache. Lasst uns dann ein Gottes Wort sagen, das alle Bäder nicht reinigen, sondern gut Jesu Christi. Ja, so. Na, ich bin nicht da gewesen, die Synode war wahrscheinlich ganz gut, nicht? Und aber ich meine nur, die evangelische Kirche hat nichts als das Wort, wirklich nichts als das Wort. Und wir haben noch weniger, wir andere, wir haben nicht mal Glocken und Orgeln. Aber wir haben das Wort und diesen Schwert und dieses nur das Wort, das finde ich dumm. Wir haben das Wort Gottes, Schwert des Geistes. So entschuldigen Sie, länger geworden.